Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen. Wir gucken heute, wie jede Woche, durch ein kleines Schlüsselloch in ein anderes Leben rein, nur um festzustellen, da geht's den Leuten wie den Menschen. Mein heutiger Gast, der ernährt sich von September bis Dezember von Dominostein. Seine grauen Haare nerven ihn und viele Jahre hat er nur in seinem ängstlichen Kopf gelebt. Tim Schlenzig aus München ist heute mein Plus Eins. Hallo Tim.
Hi Sonja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Viele kennen dich ja vielleicht von deinem Instagram-Account MyMonk. Da teilst du deine Gedanken übers Leben in, wie ich finde, sehr unaufgeregter, tiefsinniger, authentischer Art, aber auch mit einer Portion Humor, wie so ein digitaler Mönch. Oder wie beschreibst du, was du da tust?
Ich glaube, dass mir so eine Beschreibung wie digitaler Mönch schon zu viel ist, weil die zu viel von mir will. Und ich will eigentlich gar nicht so viel von mir, außer relativ ehrlich sein. Und ich glaube, dass das Hilfreichste ist, was ich tun kann, relativ ehrlich zu sein, vor allem was mein Innenleben angeht, damit sich andere vielleicht darin wiedersehen.
Und ich finde, das gelingt dir ziemlich gut. Also mich spricht das sehr an. Und wenn du sagst, du willst da eigentlich gar nicht so viel oder digitaler Mönch ist dir schon zu viel. Du wusstest ja aber schon ziemlich früh eigentlich, wie du mal leben willst. Das wissen ja viele Menschen auch im hohen Alter noch nicht so richtig. Du wusstest das schon mit 14, da war dein Plan, dass du mal vom Internet leben willst, wie du sagst. Das war ja eigentlich eine Zeit, da gab es noch Modems, glaube ich. Ne?
Und genau, da gab es die ersten Modems. Ja. So in der Massenverfügbarkeit, das war, ich weiß nicht, 14, 97, 98, sowas in der Dreh. Und AOL-CDs mit 10 Stunden Zugang und sowas.
Also warst du da ein bisschen verrückt oder was haben deine Eltern gesagt zu deiner Idee?
Ich glaube, die konnten damit nicht viel anfangen, aber es konnte ja auch erstmal nicht viel passieren. Also von daher war das für die, glaube ich, kein so großes Thema wie für mich selbst.
Aber du wolltest ja auch schon die Schule abbrechen recht früh. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass dann Eltern sagen, na Junge, lern doch erstmal was Anständiges.
Ja, also ich habe dann über andere Eltern erfahren, dass meine Lehrerin, die Klassenlehrerin, auch zu anderen Eltern gesagt hat, warum auch immer, dass ich mir einbilde, irgendwann vom Internet leben zu können und ich soll mich lieber auf die Schule konzentrieren. Und das war schon so ein bisschen meine Stimmung, alles hinzuwerfen und meine Eltern wollten dann, dass ich wenigstens den Realschulabschluss mache. Ich war auf dem Gymnasium und das war sozusagen der Deal, dass ich wenigstens das mache und danach haben sie gesagt, bin ich frei, also mit 16.
Und was würdest du dann sagen, wo kam denn damals dieser Freiheitsdrang in dir her? Weil also mit 14 hatte ich eigentlich, da habe ich überhaupt noch gar nicht an meine berufliche Zukunft gedacht, da hatte ich nur Pferde im Kopf zum Beispiel.
Ja, Pferde hatte ich nicht im Kopf. Ich glaube, ich habe mich schon in der Schule schwer damit getan, zu einer bestimmten Zeit irgendwo hinzugehen, damit ich das tun muss, was mir jemand sagt. Und ich glaube, auch mit 16 war mir schon klar, auch an dem, was ich so gesehen habe bei anderen Menschen, bei den Erwachsenen, dass genau so ja, das Arbeitsleben für viele auch aussieht. Und der Gedanke hat mich, glaube ich, sehr erschreckt.
Würdest du sagen, du bist ein Freigeist?
Nee. Dafür bin ich viel zu ängstlich. Ich bin also noch nicht mal frei innerhalb meines Kopfes. Deswegen kann ich das jetzt schlecht bejahen.
Darüber sprechen wir heute auch noch, weil das spielt ja auch viel so in deine Lebensgeschichte mit rein. Und wenn wir jetzt gerade so beim Beruf sind und deinem Freiheitsgedanken vielleicht in Sachen Selbstständigkeit, kam ja eigentlich erstmal alles anders. Du bist BWLer geworden, hast als Unternehmensberater gearbeitet. Ich stelle mir da so einen Typen vor im blauen Oberhemd irgendwie. Was war das für eine Situation, in der du aber gemerkt hast, nee, das ist es aber eigentlich gar nicht für mich?
Das war der erste Arbeitstag nach dem Studium als Unternehmensberater und ich weiß noch, wie ich da so eine Treppe hochgegangen bin zum Bus und schon bevor ich in den Bus eingestiegen bin, wusste, dass das hier nicht mein Leben ist und nicht mehr mein Leben und das war sehr, sehr schmerzhaft und dann habe ich gesagt, ja okay, aber ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben in dem BWL-Studium, wäre schon schön, wenn ich was draus mache und ich schaue mir das mal an und es wurde aber nicht besser, es wurde nur noch schlechter und schlimmer und ja, also es war offensichtlich, dass das mich killen würde.
Da hatte ich ja einen Song in dieser Zeit, glaube ich, sehr begleitet von Jack Johnson, der singt You in Your Heart Shouldn't Feel So Apart. Also übersetzt du beziehungsweise dein Herz, ihr solltet euch gar nicht so getrennt voneinander fühlen. Das war ja aber lange Zeit bei dir dann so, oder?
In dem Job war ich nicht so lange. Halbes Jahr. Aber das, was Jack Johnson da singt, das hat schon noch sehr lang zugetroffen. Ja, man kann halt auch im Außen vieles ändern und im Innen ändert sich gar nichts.
Du hast ja auch quasi eine Zeile mal für Jack Johnson geschrieben, oder? Ein kleines Gedicht?
Für Jack Johnson wäre echt zu viel gesagt, er singt es leider nicht, aber über Jack Johnson und eigentlich ist es ein Gedicht und der Titel hat mit Jack Johnson zu tun. Der Titel von dem Gedicht lautet nämlich, gib mir ein Leben, das sich anfühlt wie ein Jack Johnson Song.
Wie würde sich das dann anfühlen, so ein Leben?
Leichter.
Ja, weil das ist auch, was uns verbindet, ne Tim? Also wir haben mal so halb mit einem lachenden und mit einem halb weinenden Auge festgestellt, Depressionen sind unser Hobby. Es ist ja eigentlich kein lustiges Thema, aber welche Rolle spielt Humor in deinem Leben, wenn sich das mal nicht so leicht anfühlt?
Humor war für mich schon immer wichtig und das heißt nicht, dass ich lustig bin. Ich bin oft der Einzige, der lacht über meine Witze, habe damit ein bisschen Frieden gemacht. Aber es hat an unterschiedlichen Stellen in meinem Leben echt einen hohen Stellenwert. Ich habe früher mich mit Worten verteidigt, mit mehr oder weniger lustigen Worten, weil ich immer sehr dünn und schwächlich war. Mhm. Und irgendwann habe ich dann den Humor auch mehr genutzt, um damit auf mein Leben zu schauen. Mhm. Und das ist bis heute für mich so ein Tool, um mich mit anderen auch zu verbinden. Also es ist was ganz Wichtiges.
Als ich dich eingeladen habe, da habe ich ja zu dir gesagt am Telefon vorher, du Tim, musst wissen, das ist hier so eine Gesprächssendung, wir reden da auch sehr persönlich. Da meintest du, umso besser. Mhm. Viele schrecken ja davor zurück. Warum du nicht?
Weil das Einzige ist, was ich beitragen kann. Mhm. Ist meine Person und meine Erfahrung. Alles andere kann man irgendwo lesen.
Und wenn du Erfahrung ansprichst, du hast ja eben nicht nur Erfahrung mit Depression, sondern auch mit Angststörung. Wie und wann ging das los? Erinnerst du dich an eine bestimmte Situation?
Ich erinnere mich an so einen Pool von Erfahrungen, als ich ein kleines Kind war, also auf jeden Fall noch vor der Schulzeit. Es waren verschiedene Sachen. Es waren so Dinge wie, ich kann in der Badewanne nicht sitzen, wenn da Schaum ist und ich nicht drunter sehe, ob da irgendwas ist, was mir ja, schaden will, was gefährlich ist. Es war eine Situation, wo ich gedacht habe, also mehr als Situation, es waren längere Phasen auch, ich kriege nicht genug Luft und ich habe immer versucht, noch genug Luft irgendwie reinzukriegen in die Lunge und es ging nicht, gefühlt. Und davon gab es ganz viele.
Jetzt ist ja, wenn du das schon so früh gemerkt hast, also wenn man so lebt, wie man lebt, man denkt ja dann so, ja, das ist halt so. Vielleicht, weil als Vierjähriger oder so, stelle ich mir vor, da hat man noch nicht so einen Vergleich zu anderen. Wo hast du es gemerkt, dass es anderen das Leben vielleicht leichter fällt und die nicht so Angst haben?
Ich würde das gerne anders beantworten und zwar damit, dass ich erzähle, dass meine Eltern dann mit mir beim Arzt waren, war ich vielleicht 5 oder so und haben das erzählt und die Ärztin sagt, ach, das bildet der Junge sich nur ein, das wächst sich schon wieder aus. Mhm. Das war damals der Umgang mit dem Thema und auf jeden Fall war das nicht sehr validierend.
Mhm. Das heißt, da hat dir dann eigentlich niemand geholfen mit einer Therapie zum Beispiel, wie es heute ja vielleicht eher gang und gäbe wäre.
Das würde heute bestimmt passieren und damals, das war dann eben noch das Ende der DDR-Zeit, ich bin in Thüringen geboren, da war dann vielleicht 89, also ich glaube nicht, dass es da an jeder Ecke irgendwie Kinder- und Jugendtherapeuten gab. Es waren einfach andere Zeiten.
Und wenn dich deine Ängste ja schon so auch bestimmt haben oder beziehungsweise deinen Alltag begleitet haben, du hast ja trotzdem dein Studium geschafft, aber irgendwann hast du auch gemerkt, so, ich muss da was machen und hast eine Psychoanalyse angefangen. Da warst du, glaube ich, so Anfang 20. Mhm. Was hast du denn da gelernt über dich?
Dass ich 3-mal in der Woche irgendwo hingehen kann, ist schon mal das Erste. Ich hatte nämlich auch eine ziemlich starke Sozialphobie. Mhm. Also ich konnte eigentlich kaum in die Uni gehen, war auch fast nie in der Uni, eigentlich fast nur zu den Prüfungen. Was die Uni jetzt auch nicht leichter macht, aber auch Vorteile hat. Was war die Frage?
Na, was du über dich gelernt hast so. In der Psychoanalyse, weil Psychoanalyse, da geht ja gleich richtig in den Urschleim. Mhm. Wie war denn deine Kindheit und deine Träume? So stelle ich mir es vor. Mhm. Ich habe nie eine Analyse gemacht, immer nur Verhaltenstherapie.
Also man redet einfach sehr viel. Das ist, so kann man zusammenfassen. Das geht meistens so über 300 Stunden und die 300 Stunden sind phasenweise dann einmal in der Woche oder 2 oder 3 Mal in der Woche. Und was ich da gelernt habe, ist, überhaupt irgendwelche Gefühle an mir wahrzunehmen und zu benennen. Ich hatte eigentlich fast nur die Gefühle Scham und Angst die meiste Zeit, aber ich konnte die gar nicht so richtig benennen. Mhm. Vielleicht, weil ich auch die anderen nicht so gut kannte. Jedenfalls war das für mich ein ganz verrückter Prozess, irgendwann sagen zu können, ah, da freue ich mich, ah, da bin ich traurig. So ganz grundsätzlichste Dinge musste ich da erst lernen. Also ein Bezug zu mir selber herzustellen.
Wenn du von Scham sprichst, ich finde, Scham ist auch so ein komisches Miteinandergefühl, weil man kann ja auch Angst oder Scham davor haben, dass andere Personen merken, eben, dass man Angst oder Scham hat und dann irgendwie ausgestoßen wird aus der Gruppe oder so als Schwächling oder als, weiß ich nicht was, Waschlappen. Was hilft dir denn gegen diese Art von Scham?
Ich weiß nicht, ob das für jeden so ist, aber bei mir ist das Einzige, was hilft, zu sagen, ich mach's trotzdem. Ich rede jetzt trotzdem von meinen Schwächen und Problemen. Und dann mache ich die Erfahrung, okay, ich überlebe es, ich werde nicht aus der Gruppe ausgestoßen. Natürlich wird es Leute geben, die irritiert sind, damit nichts anfangen kann, können, wie auch immer. Aber es gibt immer auch Menschen, die dann sagen können, schön, dass du sagst, mir geht es schon lange auch so. Ich habe noch nie mit jemandem drüber geredet.
Und das ist dann wieder was Verbindendes auf einmal.
Absolut.
Wo es vorher so trennend ist eigentlich,
absolut,
wenn man sich schämt. Ne?
Man kann sich ja sowieso über negative Gefühle oft besser verbinden als über positive. Also es gibt Studien dazu, dass die größte Verbundenheit gemessen wird, zum Beispiel bei Trauerfeiern.
Wo das alles bei dir herkommt, das ist dir ja vielleicht erst beim Buchschreiben so richtig klar geworden, oder? Also über dein Buch, da sprechen wir nachher noch. Da kommt so zwischen den Zeilen raus, da war ein Kindheitstrauma. Also als Baby warst du lange krank und allein im Krankenhaus. Und ein Zitat von dir lautet, vielleicht ist deine Tiefe kein Abgrund, in den du stürzen, sondern ein Brunnen, aus dem du schöpfen kannst. Fand ich erstmal total schön. Und dann am nächsten Moment habe ich gedacht, romantisiert das so ein Trauma vielleicht nicht zu sehr? Weil es besteht ja auch irgendwie Gefahr, sich mit seinen Krisen irgendwie zu überidentifizieren.
Das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Ich kann dazu nur sagen, dass ich das Buch über mich geschrieben habe. Das ist kein Ratgeber, es ist kein, ich weiß, wie es dir geht, es ist kein, dir sollte es so gehen, es ist kein, probier es mal so. Es ist einfach nur ein Buch über mich und über das, was mir geholfen hat. Und ich sehe absolut bei ganz vielen auch die Gefahr von Romantisierung oder Überidentifikation. Das ist ja bei Diagnostik auch so. Das kann hilfreich sein, zu wissen, klar geht's mir schlecht, weil es ist eine Depression. Es kann aber auch dazu führen, dass man sagt, ich habe eine Depression, deswegen kann ich garantiert das und das und das und das nicht ändern oder nicht machen.
Das ist vielleicht deine Stärke, dass du in allem, was du so schreibst oder sagst, mehr so in die Fragen reinlebst, als uns irgendwelche Antworten aufzudrücken. Von dir stammt auch die Frage, da konnte ich sehr andocken, darf es mir so schlecht gehen, wenn andere es viel schwerer haben? Und diese Frage versuchen wir gleich mal zu klären oder besser gesagt uns anzunähern in unserer Rubrik Die Antwort. Wir alle sind Menschen, wir alle erfahren nicht nur Frühling und Sommer, sondern auch Herbst und Winter, Vergänglichkeit und Schmerz und Kälte, die Jahreszeiten unseres Lebens wieder und wieder. Und manchmal hilft es schon zu sehen, dass wir damit nicht allein sind. Diese Zeilen stammen von Tim Schlenzig, meinem heutigen Gast hier bei Plus Eins. An welche Lebenssituation, Tim, hast du da gedacht, als du das geschrieben hast?
An alle. An alle, die immer wieder kommen und immer wieder gehen.
Ich finde dieses manchmal hilft es schon zu sehen, dass wir damit nicht allein sind. Auf der einen Seite hilfreich, auf der anderen Seite gibt es ja so viele Menschen, denen es viel schlechter geht als uns. Da brauchen wir nur die Haustür aufmachen oder die Nachrichten einzuschalten.
Plus eins. Die Antwort.
Und die Frage eben, Tim, die kommt ja dann von dir, habe ich ja schon angekündigt. Darf es mir so schlecht gehen, wenn andere es viel schwerer haben? Diese Frage stelle ich mir auch oft und dann kriege ich Weltschmerz und das bringt mich nicht weiter. Und deswegen erweitern wir unseren Gesprächskreis um eine weitere Person. Also man könnte jetzt sagen, der digitale Mönch, du Tim, my Monk, trifft auf einen analogen Mönch, auf den ehrwürdigen Tenzin Pelyor. Hallo Tenzin.
Hallo Sonja, hallo Tim.
Hallo.
Bist du als Buddhist bereits erleuchtet oder geht es dir auch manchmal schlecht?
Nein, ich bin nicht erleuchtet und mir geht's, das hat vor kurzem jemand festgestellt, durchgehend eigentlich eher sehr gut, aber ich habe natürlich auch körperliche Schmerzen. Ich hatte einen Radunfall, wo ich 3,5 Monate in massiven Schmerzen war und auch nicht mehr funktioniert habe wie vorher. Ich konnte nicht schlafen, musste Tilidin nehmen und so. Und es hat meine Persönlichkeit und meine Identität massiv verändert.
Inwieweit?
In der Zeit. Ich bin insofern, ich konnte nicht mehr machen, was ich vorher konnte. Gespräche, alles, was sonst effektiv gut funktioniert hat, hat nicht mehr geklappt. Ja. Ich habe nicht mehr verstanden, was mir Leute an Problemen erzählt haben. Ich konnte gar nicht mehr folgen. Aha. Und dann ist quasi, da ist nicht nur, dass du in dem Schmerz bist, sondern auch deine Selbstwirksamkeit in der Welt, dein Platz in der Welt, deine Identität in der Welt, die ist massiv in Frage gestellt an so einer Stelle. Und es war aber im Nachhinein eine sehr gute Erfahrung und ich bin natürlich auch froh, dass ich aus dem Schmerzzyklus rausgekommen bin.
So, und
aber
da,
das war
da,
nur ganz kurz, weil du mich gefragt hast.
Nee, da will ich nämlich mal andocken, weil du sagst, du bist da ja rausgekommen. Weil jetzt sagt jeder, oh Gott sei Dank, Tenzin als Mönch, der kennt auch Krisen. Jeder kennt Krisen, ne? Sei es gesundheitlich, familiär, finanziell, was auch immer. Und dann liest man die Nachrichten, Menschen verhungern, Menschen sterben überall auf der Welt. Inwieweit funktioniert dieser Vergleich mit dem Leid anderer?
Also ganz generell ist es, es gibt eine Meditationspraxis die von Christine Neff, einer Wissenschaftlerin zum Selbstmitgefühl. Mhm. Und wenn Schmerz, Leid entsteht, sind zwei Aspekte, die entstehen. Das erste ist die Absorption in den Schmerz, in das Leid. Und das zweite ist die Isolation. Ich bin hier alleine in dem Schmerz. Und aus meiner Sicht, wenn man das beobachtet, auch buddhistischer Sicht, das verstärkt den Schmerz, das vergrößert ihn. Mhm. Und wenn der Schmerz in einem verstärkt wird, dann nutzt der ganzen Welt nicht, das nutzt einem selbst nicht. So, deshalb gibt es dann zwei Möglichkeiten, versuchen aus dem Schmerz erstmal rauszutreten, eine Distanz zu gewinnen, auf den Schmerz zu schauen, mit dem Schmerz in Kontakt zu kommen, eine friedliche Akzeptanz zu entwickeln, wow, das tut jetzt richtig weh. Mhm. Und dann im zweiten Schritt zu verstehen, das ist ein Teil der menschlichen Erfahrung. Ich bin damit nicht allein. Andere erfahren das auch. Und mit dem Raum, der dadurch entsteht, oder diesem geschickten Umgang, ist es dann leichter, den Schmerz zu nutzen für was Konstruktives. Zum Beispiel, man könnte dann denken, wenn ich jetzt schon diesen Schmerz, dieses Leid erfahre, möge in meinem Schmerz der Schmerz, das Leid der Welt mit eingeschlossen sein und durch diese friedliche Akzeptanz, dass ich mit einfach übe, damit in Frieden zu sein, möge der Schmerz in mir und anderen enden. Du nutzt dann quasi, wenn du Raum und Distanz zum Schmerz gefunden hast, den Schmerz, um selbst Mitgefühl zu entwickeln, aus der Isolation rauszukommen, ohne dich aber vom Schmerz der anderen überwältigen zu lassen, sondern dann mit so einer kleinen Widmung den Schmerz in dir und auch den anderen loszulassen und dem Sinn zu geben.
Ich finde, das ist ja schon Buddhismus für Fortgeschrittene. Ich will noch
ja,
mal.
Das ist es
ich muss unbedingt fürs bessere Verständnis noch mal einen Schritt zurück machen mit euch, weil in der Frage steckt ja auch drin, dieses darf es mir so schlecht gehen, wenn andere es viel schwerer haben. Ich weiß, im Buddhismus geht es viel um Achtsamkeit, Dankbarkeit, aber wie erlaube ich mir dann überhaupt auch mal sowas wie ein vermeintlich schlechtes Gefühl?
Genau, da wäre jetzt die Gegenfrage, wenn die Frage ist, darf es mir denn schlecht gehen? Was wäre denn, wenn es verboten wäre, dass es einem schlecht geht?
Würde es uns auch nicht besser gehen.
Dir darf es nicht schlecht gehen. Bringt dir das irgendwas?
Stimmt, nee.
So, und der Punkt, genau, wenn es einem schlecht geht, das ist eine Realität. Und wenn diese Realität sich in mir entfaltet, dass es mir schlecht geht, dann würde ich sagen, ist der Stammhirnmodus aktiv, überwältigt sein, wegrennen, das muss weg. Und alles das fügt dem Schmerz weitere Spannung hinzu und vergrößert das Leid. So, und deshalb ist eigentlich das Beste, lernen, den Schmerz anzunehmen. Lernen, mit dem Schmerz zu sein, ohne sich in dem Schmerz zu verlieren und ohne in die Einsamkeit zu gehen und sich überwältigt zu fühlen.
Da will ich, Tim, dich nochmal fragen, was du darüber denkst, weil von dir stammt ja das Zitat, mein Kopf ist wie ein Discounter, den ganzen Tag klebt er neue Tiefpreise auf meinen Selbstwert. Also wie klappt dieses sich Dinge erlauben bei dir, also sich zu erlauben, dass es dir auch mal schlecht geht oder dass du auch verwundbar bist, weil dazu muss man sich ja ziemlich lieb haben, sich selbst.
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist das Erlauben von Gefühlen. Mhm. Das andere ist zu sagen, ich arbeite selber nicht mehr bei dem Discounter. Der ist da und der macht auch seinen Job weiter sehr fleißig, aber ich nehme ihn nicht mehr so ernst. Ich sehe, dass ich nicht nur dieser Discounter bin.
Tenzin, das ist so ein bisschen was in die Richtung, wie du gesagt hast, auch nicht dieses im Leid sich auflösen, ne?
Ja, genau. So eine Distanz dazu gewinnen, da drauf zu schauen, das ist es, so ist es, aber dem nicht Macht über einen selbst zu geben.
Ja. Ja gut, mal angenommen, wir sind jetzt soweit, es uns selbst zuzugestehen, dass es uns auch mal schlecht geht. Wir gießen uns aber nicht in unser Leid und dann kommen aber auch andere und sagen, ja, hab dich mal nicht so, reiß dich mal zusammen. Was dann, Tenzin?
Also dann würde ich bei mir bleiben und erstmal verstehen, die andere Person hat nur Zugang zu meiner Realität. Mir geht es jetzt schlecht in der Situation und was ich jetzt nicht brauche, sind irgendwie Vorwürfe oder dass jemand im Äußeren meine Realität negiert. Ich halte es nicht für hilfreich, so eine Aufforderung, und deshalb würde ich die beim anderen belassen und überhaupt nicht mehr diese Geschichte anziehen.
Das sagt der buddhistische Mönch Tenzin Pelgor, der übrigens auch schon mal bei Plus Eins zu Gast war, bei meinem lieben Kollegen Utz Dreger. Da hören Sie gerne nochmal rein in die Folge, wenn Sie wollen. Die heißt Ich wollte mich zähmen. Finden Sie in der Deutschlandfunk Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Sonja. Danke, Tim. Alles Gute für dich, Tim.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ich bin Eva und für mich ist neu, dass sich die Welt öffnet, weil ich angefangen habe, jetzt noch, ich bin schon ein bisschen älter, zu reisen. Dabei ist es mir egal, ob ich alleine reise, Gott sei Dank, aber es macht mir halt sehr viel aus, die ganzen Ängste zu bannen.
Neu in meinem Leben?
Also ich habe vorher vermieden zu fahren, weil ich zum Beispiel schon Angst hatte, nicht fahren zu können, weil ich vorher krank werde. Ich habe keine Angst vor Verkehrsmitteln, allerdings eine diffuse Angst von allem, was passieren kann. Also, dass ich mich verkühle, dass es irgendwo zieht, regnet, dass Leute mich anniesen, dass ich zu spät komme, irgendwo in der Pampa stehe. Aber nicht das Typische jetzt vor Flugreisen oder so, das nicht. Also mehr so eine allgemeine Bedrohung. Ich bin zwar aus dem Haus gegangen und auch nicht selten, aber solche Sachen wie Reisen habe ich vermieden tatsächlich, weil diese Ängste sind nicht nur im Kopf, sondern die sind im Körper und die tun auch weh. Und eines Tages bin ich sozusagen aufgewacht und habe gesagt, das Leben ist endlich. Ich will dort und dorthin, in meinem Fall war es England. Dann habe ich mich aufgemacht, Step by Step. Es war schon schwierig, die Reise zu buchen. Alles schwierig, mit Ängsten behaftet. Aber ich habe es durchgezogen. Und als ich in Bath war, habe ich mich gefürchtet als Tourist, dass ich was verliere oder bestohlen werde. Und in der gleichen Zeit habe ich gefeiert, dass ich da bin. Jetzt fahre ich jedes Jahr zweimal. Und für mich persönlich ist es eine Erfolgsgeschichte.
Nach dem BWL-Studium und im Job als Unternehmensberater hat Tim Schlenz sich schnell gemerkt, ich will gar keine große Karriere. Ich will eigentlich frei sein, Zeit für das wirkliche Wichtige im Leben haben. Tim, was ist denn für dich das wirklich Wichtige im Leben?
Ich würde gerne was zur Freiheit sagen. Das hängt damit zusammen.
Sag.
Für mich war Freiheit ganz, ganz lange ein frei von zu sein. Also nichts tun zu müssen. Ich habe immer was getan, aber ich hatte zum Beispiel, ich weiß nicht, 6 oder 7 Jahre lang keine Termine oder fast keine, vielleicht 1 oder 2 im Quartal mal einen Arzttermin. Und es war bei mir immer ein Weg von Verpflichtung, weg von Verantwortung auch. Also ich habe schon mein Geld verdient und so weiter, das war es nicht, aber ich wollte nicht funktionieren müssen, in keiner Sekunde. Und sowas wie unser Gespräch heute wäre nicht möglich gewesen. Ich habe zu allem Nein gesagt. Denn wenn man terminfrei leben will, muss man zu allem Nein sagen. Und bei mir hat sich das so gewandelt, dass ich irgendwann freier werden wollte, Dinge zu tun, nicht mehr Dinge zu lassen. Und seitdem ist mein Leben auch wieder ein bisschen bunter geworden, weil ich jetzt freier bin, Sachen auszuprobieren, auch wenn sie mir Angst machen zum Beispiel. Und zu deiner Frage zurückzukommen, Dinge zu tun, die ich wichtig finde, auch wenn sie mir Angst machen.
Diese Angst haben wir vorhin auch schon angesprochen. Jetzt bist du ja mittlerweile 39. Mit Mitte 20 hast du deinen vermeintlich super Job losgelassen, eben weil du frei sein wolltest, weil ohne Termine. Du findest es aber gar nicht mutig, aber viele würden jetzt sagen, ja, das ist aber mutig, du warst doch so erfolgreich BWLer und wir leben ja hier in so einer Finanzwelt und so. Warum hattest du keine Angst? Du bist ja eben Angstpatient. Warum hattest du vor diesem Schritt keine Angst und hast gesagt, pff,
also zum einen habe ich vor allem Angst, da macht das jetzt keinen so großen Unterschied.
Ach so, du meinst, wenn man vor allem Angst hat, dann...
Also tatsächlich, ja. Das heißt nicht, dass jede Angst gleich groß ist, aber die Angst könnte mich jetzt auch nicht mehr so sehr einschränken. Da waren es andere Sachen, die mir mehr Angst gemacht haben. Ich hatte auch viele Panikattacken in dem Job, musste manchmal auch abgeholt werden, weil ich einfach nicht mehr es nach Hause geschafft habe und auch nicht mit dem Taxi nach Hause geschafft habe, sondern dann da ausgestiegen bin und im Nirgendwo war. Trotzdem würde ich sagen, braucht man generell nicht so viel Mut, um als Mitte-20-Jähriger mit einem guten BWL-Abschluss mal einen Job zu kündigen und was auszuprobieren. Also da finde ich es mutiger zu sagen, oh, ich bin 25, ich arbeite jetzt hier einfach noch 50 Jahre und vielleicht wird die Rente schön.
Ja, mittlerweile verdienst du ja, mit dem Internetgeld, würde ich jetzt auch mal so sagen, von außen betrachtet. Mhm. Also betreibst seit 12 Jahren MyMonk, also das ist ja eine Website für Persönlichkeitsentwicklung, wie du sagst, ohne Chakras und Feenstaub.
Ja.
Die Texte wurden irgendwie über 70 Millionen Mal gelesen, über 270.000 Social Media Follower gibt's. Du hast einen Podcast. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Mal so ganz blöd erklärt für mich, die ich ja ganz anders arbeite vielleicht, als du unter schon Termine habe, die ich eigentlich auch nicht will. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Zwei Teile. Ich spreche mit mir selber und ich spreche mit anderen.
Mhm.
Lange Zeit habe ich nur mit mir selber gesprochen, zum Beispiel in Form von Schreiben. Und in den letzten Jahren hat sich das aber mehr aufgelockert. Ich habe in meinem Podcast Gäste, ich spreche viel mit anderen, die ähnliche Dinge machen. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die ähnliche Dinge machen. Das ist relativ unterschiedlich gewichtet an den einzelnen Tagen, aber meistens fängt mein Tag relativ früh damit an, dass ich in mein Büro laufe, zu Fuß. Und dann mache ich da Sachen und gehe zwischendurch mal spazieren und dann gehe ich wieder nach Hause.
Aber ich frage mich so, wie geht das ohne Termine? Weil du hast jetzt auch eben gerade dein erstes richtiges Buch rausgebracht, Sei dein eigenes Zuhause. Macht das alles nicht neuen Druck, Erfolgsdruck und wieder unfrei?
Es macht auf jeden Fall Termine.
Ja, also weil ich habe dich ja auch angerufen und gesagt, Tim, lass doch mal bei Plus Eins sprechen.
Genau, also dieses terminfreie Leben, dieses Leben frei von, das musste ich ein Stück weit einfach aufgeben, um was Wichtigeres zu machen, nämlich die Freiheit zu bekommen, Dinge tun zu können, die ich tun will. Und ob ich jetzt unfreier bin, nur auf die angesprochene Weise.
Mhm. Aber dann ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, wann man was macht oder wie, sondern ja, das ist was ist, was dich erfüllt. Und dann sind Termine auch nicht so schlimm, verstehe ich das richtig?
Ja, klar. Also ich suche mir die Termine ja aus. Ich spreche ja mit Menschen, mit denen ich sprechen will. Das ist schon mal ziemlich cool. Und in dem Job damals, hätte ich halt den ganzen Tag Termine reingeschoben gekriegt und mit Menschen gesprochen, mit denen ich damals zumindest nicht sprechen wollte. Ja. Das ist der Unterschied.
Was denkst du denn über deine Kollegen, Kolleginnen von früher, wenn du die siehst? Und die UnternehmensberaterInnen sind.
Also ich sehe die nicht, aber wenn ich an sie denke, hoffe ich, dass sie glücklich sind und das kann für viele auch funktionieren. Es kann für viele genau das Richtige sein.
Genau, weil das ist dieser eigene Weg, den man da finden muss und deswegen passt dein Buchtitel vielleicht auch so gut, sei dein eigenes Zuhause, meint ja eigentlich, es gibt kein Dach da draußen, den Halt müssen wir irgendwie in uns selbst finden. Jetzt lebst du heute, so wie ich das verstehe, selbstbestimmter und erfüllter als früher. Ist das sehr privilegiert oder kann das jeder und jede nachmachen?
Ganz schwierige Frage. Zum einen ist es ein Privileg, das mir auch immer bewusster wurde in den letzten Jahren, dass das nicht selbstverständlich ist, dass ich so leben kann. Dass mir das im wahrsten Sinne des Wortes auch geglückt ist. Andererseits finde ich die Antwort, dass es ein Privileg ist, auch schwierig, weil die vielleicht auch so verstanden werden kann, dass ich das anderen abspreche, dass sie es auch schaffen können oder wenigstens versuchen sollten. Und insofern, das kann ich mir nicht anmaßen. Ich denke, dass sehr viele Leute Sachen ausprobieren können.
Ja, oder aber in Sachen Privileg denke ich jetzt auch gerade nochmal an unser Gespräch mit Tenzin zurück, dass man so ein Privileg vielleicht auch mit Dankbarkeit annehmen kann.
Ja, das Annehmen war ganz lange schwierig für mich. Das Annehmen, auch das Annehmen von Dankbarkeit von anderen. Also wenn man irgendwie einen größeren Podcast hat und solche Sachen, da bekommt man schon öfters mal freundliche Worte. Und ich habe mich eigentlich immer ein bisschen gefreut. Aber viele, viele Jahre war es wirklich nur ein bisschen. Ich konnte das gar nicht an mich ranlassen. Und dafür nehme ich mir jetzt bewusster Zeit. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich und sehr, sehr schön, ja.
Sei dein eigenes Zuhause heißt das Buch von Tim Schlenzig, den Sie vielleicht als MyMonk aus dem Internet kennen. Mein heutiges Plus Eins. Tim, du hast zu mir gesagt, da mit deinem Buch, da bist du in 2 Stunden durch, Sonja, wenn du das liest. Das hast du davor gesagt. Das stimmt, was die reine Lesezeit angeht, habe ich dann gemerkt. Also kurze Verse, Gedanken, die aber lange nachwirken und verstoffwechselt werden wollen. Ein Lieblingsvers von mir, den du geschrieben hast, ist: Glück muss nicht leicht sein. Ich will nicht mehr warten, bis mein Leben endlich leicht ist, bevor ich glücklich bin. Was willst denn du anderen Menschen mitgeben?
dass Glück in der Tiefe auch zu finden ist, also jenseits von klassischem Erfolg, dass es ein Glück sein kann, sich selber besser kennenzulernen, auch im eigenen Schmerz, und dass es sich immer lohnt, weiterzumachen, auch wenn der Discounter am Kopf neue Tiefpreise auf den Selbstwert klebt oder auf die eigenen Träume klebt oder da Gedanken sind, dass es sich alles nicht lohnt. Mhm. Es sind nur Gedanken. Es gibt immer irgendwie einen Grund zur Hoffnung und weiterzumachen.
Tim, vielen Dank, dass du heute mein Plus Eins warst.
Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude.
In unserer anderen Podcast-Folge dieser Woche geht es um eine Mutter, die vor große Herausforderungen gestellt wird, als ihre Tochter verkündet, dass sie künftig als Junge leben will.
Da sind wir echt häufig nicht mit klargekommen oder haben uns vertan und dann tat es uns leid und dann wurde uns das auch anfänglich teilweise auch noch übel genommen, vielleicht auch von der Schwester gerade übel genommen, die halt das auch so vertreten hat. Die hat auch gesagt sofort, das müssen wir respektieren und wir müssen jetzt das richtige Pronomen verwenden. Und wir haben uns natürlich bemüht, aber ich meine, nach 13 Jahren, wenn man die ganze Zeit ein Mädchen hatte, fällt es halt jetzt schwer, das er zu benutzen und ihn halt mit dem richtigen neuen Vornamen anzusprechen.
In dieser Folge werden wir dann nämlich hören, wie Julia als Mutter zu akzeptieren lernt, dass sich ihr Kind schneller als erwartet von ihr löst. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, Autorin der Miniserie Regina Voss, Studiotechnik Jan Fraune, Produktion Nicolas Hansen und Moderation Sonja Koppitz. Nächste Woche begrüßt sie hier Utz Dreger. Tschüss!